Hello, hello zu einer brandneuen Folge von Mach dein Ding, deinem Erfolgspodcast für Online-Shop und kreative Unternehmen. Und ich bin heute in dieser Podcast-Folge nicht allein. Ich habe mich mit Dagmar von Kassenklingeln zusammengetan. Wer Dagmar noch nicht kennt, Dagmar ist erfahrene Etsy-Expertin und E-Commerce-Expertin mit den Schwerpunkten SEO und Buchhaltung. Und Dagmar und ich tauschen uns tatsächlich ziemlich häufig, vor allem über Sprachnachrichten aus und sprechen über vieles. Über vieles, aber natürlich auch über unsere Kunden, über unsere Erfahrungen. Und Dagmar und ich haben gedacht, wir lassen euch Mäuschen spielen und haben gemeinsam eine Podcast-Folge aufgenommen, die ziemlich witzig, ziemlich tiefgründig und ja, ich glaube, ziemlich ehrlich war. Und ich würde sagen, ihr hört einfach mal rein und gebt uns super, super gerne Feedback, ob wir das nicht vielleicht sogar öfter machen sollten. Hallo und herzlich willkommen bei Mach dein Ding, deinem Erfolgspodcast für Online-Shops und kreative Unternehmen. Ich bin Ramona, dein Host, und freue mich mega, dass du hier bist.
Sitzen zwei Profis da. Eigentlich wollte ich gerade was sagen, aber ich musste lachen, weil das ist ja unsere erste Podcast-Folge. Ramona, wir saßen letztes Jahr, wir tauschen uns ja regelmäßig aus, weil wir ja doch ziemlich die gleiche Zielgruppe haben. Und letztes Jahr, Ende des Jahres, kam uns die Idee, wäre das nicht eigentlich spannend, so total selbstsüchtig, wäre das eigentlich nicht spannend, wenn uns Leute belauschen dürften bei den Gedanken? Weil wir hatten da das Thema, 2024 war nicht so ganz easy für viele. Auch für uns nicht, ja, das schwappt ja dann über, aufgrund der Konjunkturlage, und bei Etsy war es ja unfassbar viele Änderungen. Und wir haben dann so mal uns ausgetauscht, was sind denn so die Punkte, die die Shops, die erfolgreichen Shops oder die, die durchhalten, mir fällt das Wort erfolgreich immer so ein
Ja,
bisschen
die
schwer.
durchhalten, finde ich tatsächlich auch immer, immer, immer spannender, weil was ist auch erfolgreich? Das ist ja auch immer so ein
Genau.
bisschen die Frage.
Voll, muss man erst die Definition machen. Was die aber von denen unterscheidet, die irgendwann aufgeben und nicht, meistens ist ja das Traumziel, sich Vollzeit selbstständig zu machen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Was die davon unterscheidet, wir haben ja beide schon mehrere hunderte, wenn nicht tausende Shops gesehen, Labels gesehen. Und darüber haben wir uns ausgetauscht. Dann dachten wir, vielleicht ist das
Auch für
interessant.
andere spannend.
Ah, für andere spannend.
Ich glaube, dass letztes Jahr ein schwieriges Jahr war, also 2024 ein schwieriges Jahr war und vielleicht auch aktuell noch ist. Wir sind ja jetzt erst Anfang 2025. Das ist jetzt, glaube ich, für alle klar, oder? Müssen wir da noch mal jemanden abholen? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, man muss nur da, also ich finde, man muss abholen. Ich bekomme halt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bekomme halt viele Anfragen. Oh, mein Umsatz ist plötzlich eingebrochen, mein Job ist eingebrochen, es geht gar nichts vorwärts. Ich finde, dass oft so dieser ganze Kosmos so außen vor gelassen wird, ne? Als Handmade-Seller mit einem kleinen Label. Du bist im E-Commerce. Ich sage immer, willkommen im E-Commerce. Und es wird so oft vergessen. Wir spielen alle auf derselben Spielwiese wie Amazon, Otto und Co. Nur halt mit viel weniger Möglichkeiten. Alle Studien sagen es, die Konjunktur war letztes Jahr schlecht, und da spielen wir halt mit. So,
Voll.
ich glaube, dass wir
Und
da eher die Leute abholen müssen.
was ich tatsächlich auch finde, ich habe jetzt gerade die letzten, ich sag mal so 2 Monate sehr, sehr intensiv mit Shopbesitzern gesprochen, die ganz, ganz häufig in Corona angefangen haben. Und da lief es halt. Ich meine, die Leute konnten nicht raus, da lief es halt. Ich meine, klar, da musstest du halt irgendwie online deine Sachen einkaufen. Da warst du den ganzen Tag zu Hause. Ich meine, was hast du dann gemacht? Da hast du halt irgendwie geshoppt und irgendwie am Handy oder am Laptop irgendwie rumgeguckt und geschaut, wie du da irgendwie ja deine Zeit auch einfach vertreiben kannst. Du hast Zeit für Hobbys gehabt, du hast Zeit für ganz andere Dinge gehabt, die jetzt nach Corona auch einfach gar nicht mehr so einen Stellenwert haben. Und ganz viele der Shops, mit denen ich gesprochen habe, die sind da reingerutscht, und es war halt, ohne dass sie was in Anführungszeichen tun mussten, hat es halt funktioniert. Und das sehen ja viele schon als, ich bin nicht mehr erfolgreich. Um jetzt auch mal wieder diese Definition, was ist erfolgreich? Es flutscht halt nicht mehr so wie vor keine Ahnung, wie lange ist es jetzt her, keine Ahnung, 3, 4 Jahren, sondern ich muss jetzt etwas dafür tun. Und auch das finde ich immer so spannend, dass viele einfach mit dieser Selbstverständlichkeit reingehen. Ah ja, vor 3, 4 Jahren musste ich nichts tun. Ich habe vielleicht mal eine Story gemacht, zack, hatte ich irgendwie 30, 40, 50, 100 Verkäufe mit irgendwie einer Story, die man bei Instagram gemacht hat. So, und jetzt, hallo, reales, normales Leben. Das finde ich halt schon auch immer so spannend, dass was für eine Erwartungshaltung auch viele einfach haben, weil sie natürlich das gewohnt waren, dass sie ihren Shop eröffnet haben und zack, haben die Leute gekauft. Das ist nicht das normale Leben. Das war eine Sondersituation.
Ja, das sind mehrere Faktoren, aber meiner Ansicht nach, die da reinspielen. Zum einen natürlich die Corona-Phase. Ne? Alle hatten Zeit zu shoppen, hatten noch das Geld, hatten keine Konjunktursorgen, keine Sorgen, weil sie VME-Mitarbeiter sind, dass ihr Job weggeht oder der ihres Mannes oder so. Und der E-Commerce boomte wie verrückt. Sie sind also in eine total luxuriöse Situation reingeboren worden. Und dann aber ein total wichtiger Faktor, finde ich. Wir sind ja so Online-Marketing-technisch und E-Commerce-technisch in Deutschland immer so 5 Jahre hinter den USA. Und die USA, die sind halt da sehr, sehr, sehr viel fitter, ne? Mit allen verkaufspsychologischen Taktiken etc. Die ganze Szene und der ganze E-Commerce professionalisiert sich ja immer mehr, kann immer mehr SEO, kann immer mehr texten, auch durch natürlich AI-Tools, die das möglich machen. Voll. Und das war vor 5 Jahren, und ich glaube, es ist schon 5 Jahre her, dass Corona begonnen hat. Ich glaube, es war 2020, ja, das ist echt krass.
Ja, 20, genau, März 2020, witzig. Ja, ich musste im Reden und Rechnen, okay, ja, 5 Jahre irgendwie auch krass, oder? Dass das jetzt schon wieder 5 Jahre her ist. Ja, fast jetzt, übernächsten Monat quasi 5 Jahre.
Genau, und das ist halt im Internet, im E-Commerce, voll. Das ist ein Jahrhundert. Ja, da passiert einfach so, so viel. Und das wird halt auch total oft vergessen. Ich hatte neulich erst ein spannendes Interview mit Deutschlandfunk. Genau, da war genau das Thema, wo sollen denn die kleinen Hobby-Labels hin?
Ja.
Wo sollen sie verkaufen, was früher Davanda war oder zu Beginn auch Etsy war, aber jetzt halt nicht mehr ist. Das ist auch eine E-Commerce-Plattform, die, das kommt auch noch dazu, zu dieser Konjunktur und zu diesem Wandel der Gegebenheiten in Bezug auf den E-Commerce, ne?
Voll. Und du sagst ja schon auch richtig, also du hast es vorher ganz kurz angesprochen, die Ottos und die Amazons und die anderen großen Shops, die werden halt schon auch immer größer. Die fusionieren ja irgendwie alle und bieten noch bessere Bedingungen und noch schneller sind die Sachen da und so weiter und so fort. Und da ist halt auch die Aufgabe einfach von diesen Kleinen, sich da abzuheben. Und sie vergleichen sich so gerne oder so schnell auch mit diesen Großen und kommen gar nicht auf die Idee, dass die Kunden zu Hause sitzen und vielleicht auch einfach bequem sind und sagen, ja, okay, dann kaufe ich halt mal schnell bei Amazon, dann kaufe ich halt mal schnell bei, keine Ahnung, Zalando oder About You oder was es da eben alles gibt. Und viele reflektieren, und jetzt können wir vielleicht so ein bisschen diesen Übergang schaffen zu eben genau diesen Punkten. Was macht den Unterschied aus? Welche Shops bleiben bestehen oder welche Gemeinsamkeiten sehen wir in den Shops, die durchhalten? Wir haben vorher durchhalten, das war erfolgreich gesagt. Und ich finde, ein Punkt ist halt einfach, dass sie einfach so reflektiert sind und sich wirklich mal realistisch überlegen, okay, wie kann ich mich denn von diesen großen Shops, bleiben wir mal bei diesen großen Shops in Anführungszeichen, wir wissen ja, was damit
Milliardenkonzernen, das ist halt so, ne?
Genau. Wie kann ich mich denn da abheben und einfach auch realistisch verstehen, okay, das ist einfach eine ganz andere Zielgruppe, meine Zielgruppe möchte was anderes. Ich habe eben meine Zielgruppe und ich kenne meine Zielgruppe und weiß, was muss ich tun, damit meine Zielgruppe bei mir kauft. Ich finde, das ist schon vielleicht der erste Punkt, die Durchhalter von den Nicht-Durchhaltern unterscheidet.
Ich sehe das in den Kommunikationen mit mir, in DMs, in Kommentaren so oft, dass versucht wird, sich mit den Kunden der Großkonzerne oder sich mit den Großkonzernen zu vergleichen und dasselbe zu bieten. Und das geht einfach nicht. Das können wir nicht. Und da wird was total verwechselt. Ich nehme immer voll gerne das Beispiel von Porsche und vom Lada. Ne? Porsche denkt sich auch nicht, oder von Porsche und von Skoda, sagen wir mal so. Porsche denkt sich
was
auch nicht.
Was hast du davor gesagt?
Lada. Ich weiß nicht, was gerade das?
Ist das auch eine Automarke?
Ja.
Okay.
Ja.
Ich oute mich als Nicht-Autokenner, aber Skoda kenne ich. Wir haben einen Skoda.
Okay. Porsche und Skoda. Porsche heult doch auch nicht rum und sagt, da kommt jetzt eine viel günstigere Automarke, nimmt mir alle meine Kunden weg. Nein, überhaupt nicht. Porsche hat eine ganz andere Zielgruppe als Skoda. Ein Skoda-Fahrer würde niemals einen Porsche kaufen und umgekehrt. Ja. So, das hört sich jetzt groß an, ja, aber dasselbe ist es mit den Handmade-Labels, ja, ne? Voll. Die Handmade-Labels sind Porsche, die haben eine ganz andere Zielgruppe und die müssen aber auch angesprochen werden.
Genau.
Und da fängt es aber schon bei der Zielgruppenrecherche an, die leider oftmals scheitert. Sind wir wieder zurück zu Corona. Manche haben am Anfang irgendwie angefangen, es hat zufällig geklappt.
Genau.
Aber jetzt ist die Konkurrenz halt härter, man muss das wirklich gezielt machen. Mhm. Passiert dann oft nicht mehr und dann geht es verloren. So. Aber Zielgruppendefinition, ganz, ganz wichtig.
Voll. Und ich kriege einfach noch, und ich finde das irgendwie auch für mich immer diese Reflexion, für mich und für dich selbstverständlich auch, ist es total klar, okay, wir brauchen eine Zielgruppe. Und was heißt Zielgruppe? Und dass eben eine Zielgruppe nicht ist, Frauen von so 16 bis so 60. Also ja, das ist auch geil. Das sind die bei mir kaufen.
Jeder, der bei mir kauft, ist auch eine schöne Antwort.
Wie bitte?
Jeder, der bei mir kauft, genau.
Auch das finde ich für uns wieder so spannend zu sehen. Für uns ist das so glasklar und ich denke mir halt auch oft, wie oft soll ich es dann noch sagen? Und es sagt ja auch jeder, ich bin ja nicht die Einzige oder wir sind ja nicht die Einzigen, die das sagen, sondern das ist ja schon was quasi jeder sagt. Trotzdem ist es immer wieder so, auch in den Kursen, ich meine, bei dir wird es wahrscheinlich ganz genauso sein, dass in jedem Kurs einmal bitte Zielgruppe und vielleicht ist es bei dir auch so, bei mir ist es so, dass jeder kotzt, wenn ich das so sagen darf, hier im Podcast, dass jeder kotzt und sagt, ja, Zielgruppe kenne ich, brauche ich nicht. Nee, musst du aber. Musst du aber einfach nochmal machen, weil sich das vielleicht auch ein bisschen entwickelt hat, weil sich das vielleicht auch nochmal ein bisschen schärfen kann, selbst wenn du vielleicht schon ganz gut in deiner Zielgruppe bist. Es schärft sich einfach immer wieder, wenn sie sich geändert hat. Mhm. Man entwickelt sich, die Zielgruppe entwickelt sich vielleicht auch nochmal mit. Das geht mir ja auch nicht anders. Also bei mir ist es ja auch nicht so, dass ich, oder bei dir, dass wir irgendwie vor 5 Jahren gesagt haben, so, und das ist unsere Zielgruppe und ich fasse das irgendwie nie wieder an, weil wir, was weiß ich, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Nee, auf gar keinen Fall. Sondern auch bei uns ist das ja ein Prozess. Und das finde ich schon auch immer wieder spannend und sehr auffällig, dass genau die eben erfolgreich sind, die quasi nachts, wir hatten früher in der Schule immer diese Mitternachtsformel. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Also das ist so ein bisschen was, unser Mathelehrer hat uns da wahrscheinlich auch so ein bisschen Gehirnwäsche betrieben. Er hat immer gesagt, nachts muss ich zu dir kommen, dich wecken und du musst mir die Mitternachtsformel sagen. Und genau so stelle ich mir das immer mit der Zielgruppe vor. Ja, aber ich kann sie ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, die Mitternachtsformel, wenn das mein Mathelehrer wüsste.
Der sucht dich auf nachts. Wir müssen noch mal ganz kurz auf den Punkt zurückgehen mit dem Kotzen.
Ja, mit dem Kotzen.
Ich kann es voll verstehen. Ja, ich mache das auch nicht gerne. Ja? Und ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, als ich mein Label gegründet habe. Für mich war das auch viele, viele Monate, wenn nicht sogar Jahre, total abstrakt, obwohl ich BWL mit Schwerpunkt Marketing studiert habe. Und das kann ich auch total nachvollziehen, weil es ist abstrakt, weil man denkt sich, ja, woher soll ich das denn wissen?
Ja.
Und das ist genau die Krux, diese Zielgruppe. Man kann jetzt auch über die Begrifflichkeiten stolpern, Zielgruppe, Wunschkunde, Buyer-Persona, was auch immer.
Genau.
Die muss man irgendwann einfach aufs Blatt Papier bringen und dann so festlegen.
Ja, genau.
Weil da sind wir wieder bei, wir haben halt nicht die Daten, wir haben halt nicht die Möglichkeiten, Daten einzukaufen, so. Wir können es nur aus unserer eigenen Beobachtung machen. Und bei den kleinen Labels ist es halt, ich sage immer ungern kleine Labels, aber bei den individuellen Labels ist es halt auch so, dass meistens entspricht ja die Buyer-Persona der eigenen Persönlichkeit, weil die Labels kommen ja meistens vom Produkt, die haben angefangen, irgendwas zu machen, weil sie es selber gut finden. Definitiv würde ich auch sagen, so diese Basis, und das ist die absolute Basisarbeit, das lässt viele scheitern und irgendwann auch im Wachstum behindert ist, dass eben keine klare Zielgruppe definiert ist. Wir sind ja in einer schnelllebigen Zeit und das ist auch, wird auch fälschlicherweise von manchen Leuten im Internet verkauft, dass halt so ein eigenes Unternehmen mal schnell hochgezogen wird. Ne? Ja, es versprechen ja ausreichend Menschen im ersten Monat 10.000 Euro Umsatz, passives Einkommen mit digitalen Produkten, 1 Million im Jahr bist du reich und kannst auf Bali und so weiter.
Genau.
Und da kriege ich Puls. Ich schneide mir da auch ins eigene Fleisch, weil ich könnte mich selber auch versprechen, hätte auch in 2 Jahren 50.000 Follower. Aber das ist halt nicht meine Art. Und es ist total interessant. Ich war jetzt über den Jahreswechsel mit anderen Unternehmern, die alle mehrfach 100.000 bis mehrfach Millionen Umsätzen haben, auf einer Vacation. Das ist immer sehr, sehr spannend, sich auszustimmen. Alle machen komplett unterschiedliches Business. Aber in einem deckt sich die Erfahrung immer. Alle waren weit über 10 Jahre im Business und alle sagen, es braucht Zeit.
Ja.
Aber das verkauft sich halt so schlecht, ne? Das ist halt nicht attraktiv.
Total. Und das ist, glaube ich, einfach auch was so dieses Authentische ausmacht, dass man, je länger man dabei ist und je länger man durchhält, desto besser kennst du deine, also kennen wir unsere Zielgruppe, unsere Kunden kennen ihre Zielgruppe und desto authentischer kannst du, finde ich, auch einfach verkaufen. Aber trotzdem bist du vielleicht jetzt an einem Punkt, du hast vielleicht deinen Shop 1 Jahr oder hast vielleicht deinen Shop ein halbes Jahr und du musst halt einfach jetzt einen Punkt machen und dich da reinzuflüchten, weil auch das höre ich ganz oft, ja, aber ich bin doch erst ganz am Anfang, dann kann ich doch jetzt mal so starten. Oder ich habe ja noch gar nicht so viele Kunden gehabt. Ja, dann kann ich doch jetzt mal ohne Buyer Persona Zielgruppe, wie auch immer wir es jetzt nennen wollen, starten. Und das finde ich eben auch so dieses Fatale zu sagen oder sich da rein zu flüchten mit, ich bin doch am Anfang. Das muss doch jetzt erstmal wachsen, bevor ich dann irgendwie anfange mit eben dieser Grundarbeit, die du vorher gesagt hast. Und da sehe ich auch total die Shops, die sich verstecken hinter diesem, oh, ich bin ja erst irgendwie am Anfang und ich bin ja noch nicht voll selbstständig oder ich bin ja noch nicht, ich habe ja noch keinen Mitarbeiter, ich muss ja noch gar nicht alles genau wissen mit hier, was wir eben alles gesagt haben mit der Zielgruppe und so weiter. Aber wie sollen sie denn da hinkommen, wenn sie es jetzt nicht machen? Verstehst du meinen Gedanken?
Ja, ich verstehe deinen Gedanken, aber ich finde es total interessant, weil ich das eigentlich mit meiner Community eher so ein, ich finde das nicht so schlimm, weil das ja schon eine Erkenntnis zeigt. Ich fände es eher schlimm zu sagen, dass sie schon den Gedanken haben, ich bin am Anfang, finde ich jetzt nicht so verwerflich, sondern ich finde es eher besorgniserregend, wenn die Leute sagen so, hey, es ist jetzt 1 Jahr vorbei oder ich habe jetzt mein Business 2 Jahre, ich habe immer noch nicht die 200.000 Euro Umsatz im Jahr, so.
Ja.
Ohne auch zu reflektieren, woran es liegt, weil wenn sie sagen, ich bin am Anfang, die haben halt alle nur, der Tag hat nur 24 Stunden und ich kenne das auch ganz gut und kann es verstehen, man muss halt seine Ressourcen aufteilen, man kann sich am Anfang wahrscheinlich noch nicht, mit Sicherheit noch nicht die ganzen Mitarbeiter leisten oder will da nicht Tausende von Schulden aufnehmen oder so oder Geld reinbuttern. Den Gedanken finde ich nicht so verwerflich. Ich finde das eher diese Erwartungshaltung, ey, ich habe jetzt mein Business gestartet, wieso ist jetzt da nicht sofort Umsatz ohne Ende? Wieso rennen die mir nicht die Bude ein?
Mir geht es eher darum, ich glaube, das kann ich vielleicht so noch mal ein bisschen besser ausdrücken, diesen Vergleich. Wenn ich gleichzeitig sage, mein Label ist erst, keine Ahnung, 1 Jahr alt und ich habe eben noch nicht die Mitarbeiter wie ein großes Unternehmen und ich habe deswegen auch noch keine Zielgruppe, noch keine Nische, noch keine genaue Definition meiner Werte und will aber gleichzeitig so werden wie die großen Unternehmen und eben diese großen Umsätze machen und will gleichzeitig mich damit vergleichen. Und das finde ich eben so verwerflich. Oder nicht verwerflich, aber so schwierig. Und da halte ich dann immer gern so ein bisschen diesen Spiegel davor. Warum vergleichst du dich mit einem Unternehmen, was viel größer ist und sagst aber gleichzeitig, ach ja, ich brauche noch keine Zielgruppe. Ach, ich bin noch am Anfang. Ach, ich brauche noch keine genaue Nische. Ich guck doch mal, was kommt. Und sagst aber gleichzeitig sozusagen im gleichen Atemzug, ja, warum bekomme ich denn nicht so viele Kunden wie das andere Unternehmen, was eben schon länger am Markt ist, was eine genaue Zielgruppe hat, was vielleicht auch schon eine Nische hat. Also diesen Vergleich einfach finde ich auch immer total gefährlich, auch für die eigene Entwicklung, sich mit anderen zu vergleichen, mit denen man sich gar nicht vergleichen kann.
Sowieso. Und das ist ja auch, man ist ja nicht davor gefeit, aber man muss sich wirklich bewusst davor schützen. Ich mache das zum Beispiel so. Natürlich gibt es ja auch in meiner Nische andere sowohl Labels, aber auch Expertinnen. Und ganz ehrlich, ich schütze mich davor so, dass ich die blockiere. Nicht, weil ich die blöd finde, also jetzt auf Social Media, nicht, weil ich die blöd finde, überhaupt nicht, sondern weil ich mich bewusst davor schützen möchte und bewusst deren Inhalte dann konsumiere, wenn ich in die Studienphase gehe. Aber nicht, damit mir das jeden Tag über den Weg läuft. Natürlich, wenn eine Ramona, und da bin ich auch von dir, wenn ich weiß, wieder, war nicht gefeit, wieder einen mega guten Newsletter schreibt zu SEO, denke ich mir, verdammt, das Thema hätte ich jetzt auch aufgreifen können. Jetzt kann ich es aber nicht machen, weil Ramona geschrieben hat und wir sind befreundet, ja.
Ich sehe dich übrigens gerade und ich habe gesehen, dass du Scheiße sagen wolltest und dann aber doch nicht Scheiße gesagt hast. Ich habe es gesehen.
Ich habe die Kurve gekriegt.
Hast die Kurve noch bekommen und ich habe mich verraten.
So, und eben das ist ganz, ganz, ganz störend für das Wachstum und für die eigene Entwicklung, sich mit anderen zu vergleichen, die ganz woanders stehen, die schon jahrelang im Business sind, wo man nicht im Hintergrund weiß, was die gemacht haben. Das ist wirklich
die Rahmenbedingungen sind ja auch immer so anders. Und wie du sagst, man weiß es ja gar nicht. Waren da 3 Kinder zu Hause, die dauerhaft krank waren? Ist da ein Mann, der unterstützt oder eben nicht unterstützt? Ist da eine Familie, die unterstützt oder eben nicht unterstützt? Muss man sich keine Gedanken machen um Geld vielleicht auch, weil man sagt, hey, ich habe jetzt gerade, warum auch immer, wie die Rahmenbedingung ist, die Chance, ein Jahr einfach mal wie auf einer Spielwiese alles reinzugeben, meine komplette Energie. Oder sage ich, boah, ich muss mega vorsichtig sein, weil ich muss damit schon Geld verdienen und kann dann einfach gar nicht vielleicht etwas, ich sag mal, riskantere Entscheidungen treffen. Und jeder hat einfach andere Rahmenbedingungen. Punkt. Also ich glaube, so lässt sich das gut zusammenfassen.
Richtig, richtig guter Punkt ist auch das nochmal, man sieht ja nur den äußeren Schein. Ich möchte dazu noch ein schönes Beispiel bringen, auch zum Thema erfolgreich. Ich finde es auch immer schwierig, ich sehe es ja auf Etsy oft, bei den Etsy-Shops, wenn die Shops andere Shops betrachten und sagen, boah, die hat so und so viel Verkäufe. Ja. Und auf die Anzahl der Verkäufe gebe ich gar nichts. Beispiel, mich hat erst kürzlich eine E-Mail erreicht von jemand, der, auch der Klassiker unter den Labels, einfach keine saubere Kalkulation gemacht hat, 3 Jahre lang nicht die Buchhaltung gemacht hat. Dann kam ein Brief vom Finanzamt, das ist jetzt eine echte Story, und die begegnet mir alle 2 Wochen. Dann kam der Brief vom Finanzamt, dann musste 3 Jahre rückwirkend die Buchhaltung gemacht werden. Dabei wurde festgestellt, die Kalkulation läuft nicht. Man hatte aber, es ist von außen ein Tip-Top-Shop mit Tausenden von Bestellungen, aber schlecht kalkuliert, musste Steuern nachzahlen, fast persönliche Insolvenz angemeldet und Shop geschlossen.
Ja. Voll.
So viel zum Thema Fassade. Von außen sah dieser Shop tipptopp aus. Und jeder wird sich denken, der hat es eben unreflektiert betrachtet, boah, so ein Business will ich auch haben. Aber hinter den Kulissen sah es halt ganz anders aus. Und das begegnet mir sehr häufig.
Als kleines Beispiel, was man ja wirklich tagtäglich sieht, wenn wir bei Instagram bleiben, der Vergleich von Followern und Verkäufern. Und wenn wir auf Pinterest gehen, das sind diese monatlichen Aufrufe, also sozusagen die Impressions, die man von außen sieht. Da können 1 Million monatliche Aufrufe stehen. Und der Shop kommt zu mir und sagt, Ramona, ich verkaufe nichts über Pinterest. Und man denkt sich, okay, was ist da schiefgelaufen? Und das finde ich auch immer so spannend. Man lässt sich so leicht blenden. Und auch eine persönliche Story. Genau vor einem Jahr habe ich einen Launch gehabt vom Pintelligent und hatte ein Launch-Event, eine Challenge und war sehr aktiv und in der Facebook-Gruppe und auf Instagram. Und danach haben mir 2 Leute gesagt, dass sie mich ja so bewundern, weil ich ja so viel Energie versprüht habe und ich war so positiv. Ganz ehrlich, in dieser Woche hatte ich inklusive meiner Familie Magen-Darm und ich habe zwischen den Instagram-Stories gekotzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch da musste ich einfach eine Fassade aufrechterhalten. Aber weil es für diesen Zeitpunkt genau richtig so war, wie es war, habe ich das genauso gemacht. Aber mir war es genauso wichtig, danach zu sagen, hey Leute, ich hatte letzte Woche Magen-Darm. Das war einfach hart. Und das ist Fassade. Auch ich habe da eine Fassade aufrechterhalten und die kann ich jetzt brechen und dann wieder so ein bisschen mit hinter die Kulissen geben. Aber auch das finde ich so wichtig, dass man einfach sieht, jeder, der vielleicht nach außen hin gerade eine perfekte Story macht oder genau diesen Ausschnitt filmt, der gerade aufgeräumt ist und links und rechts bricht irgendwie zusammen und ein Teller und keine Ahnung und der Wäschekorb und das ist so, ist einfach das normale Leben und das ist bei jedem von uns.
Das ist bei jedem von uns, finde ich, auch super wichtig. Also Punkt, den ich da eben mitgeben möchte unbedingt, ist dieses Vergleichen aufzuhören und in dem Sinne auch sich nicht von Leuten was sagen zu lassen, die nicht an dem Punkt sind, wo man hin möchte oder wo man selber ist, persönliche Gespräche und nicht von irgendwelchen Instagram oder TikTok oder Pinterest oder Shopverkäufen sich blenden lassen und demotivieren lassen oder so oder zu Fehlentscheidungen verleiten lassen.
Voll. Und gleichzeitig finde ich aber auch Community. Also wir sind jetzt irgendwie so sehr darauf gegangen, dass eben nicht vergleichen und nicht mit anderen. Aber im positiven Sinne finde ich es dann wiederum so wichtig. Weil woher weiß ich denn, dass es bei uns allen so läuft? Ja, weil ich mich super, super intensiv austausche mit Leuten in meiner Bubble, außerhalb meiner Bubble, wie du ja auch schon gesagt hast, mit dieser Workation. Nur so bekommt man mit, okay, da hat nicht nur eine Ramona und eine Dagmar irgendwie jetzt in einem Podcast erzählt, dass es bei anderen so ist, sondern es ist wirklich so. Ich sehe das am eigenen Leib, dass jeder Shop die gleichen Themen hat, dass jeder, ich will es gar nicht nur auf Shops beziehen, sondern einfach jeder Unternehmer einfach immer Punkte hat, wo er sagt, okay, Mist, wie bin ich jetzt da reingeraten? Wie komme ich da irgendwie wieder raus? Und da kommen wir wieder zum Thema Durchhalten. Jeder von uns hat Phasen, wo es besser läuft. Jeder von uns hat Phasen, wo es schlechter läuft. Und dieses Durchhalten ist wirklich einfach immer das Wichtigste. Schritt für Schritt. Jeder Schritt zählt. Und ja, es geht mal 3 Schritte zurück und dann gehst du trotzdem wieder weiter.
Ja. Also ich habe irgendwann mal gesagt, ich weiß gar nicht wo, ich glaube, es war auch in einem Live-Q&A im Kurs, es ist so ein bisschen als Unternehmerin so, als ob man wie so ein, also es gibt so Tage, da rennt man einfach wie so ein Depp gefühlt 3-mal am Tag oder tagelang hintereinander mit dem Kopf gegen die Wand und macht immer und immer und immer dasselbe. Ja, ich liebe mein Leben, ja, und ich wünschte, und das ist ja auch, glaube ich, unser beider Anliegen, dass viel mehr Menschen, vor allem viel mehr Frauen in die Selbstständigkeit gehen und das selbstbestimmte Leben, aber ich will jetzt auch nicht so tun, ob das jeden Tag super geil ist. Es gibt schon auch Tage, da denkt man sich so. Oh.
Kann ich nicht einfach. Also ich finde tatsächlich auch sehr viel diese Verantwortung einfach, dieses Entscheidung fällen. Das ist schon was, womit ich immer mal wieder echt hadere und sage, okay, ich will heute einfach in ein Büro gehen, will mich hinter einem PC verkriechen und ich möchte, dass mir bitte jemand sagt, was ich tun soll. Hallo, wer sagt mir, was ich tun soll? Hallo, meine Chefin ist heute nicht in der Lage dazu. Und ja, das finde ich einfach auch echt hart.
Ich finde es witzig, dass du dasselbe Bild benutzt. Ich liebe das. Ich habe ja auch natürlich Freelancer und Mitarbeitende und ich liebe da zum Beispiel meinen Jakob, der die YouTube-Videos schneidet oder auch meine Katrin, meine VA, die genauso sind. Die sagen mir halt auch manchmal einfach, was ich zu tun habe. Und bin ich dann an manchen Tagen auch super dankbar. Ich sage, ja, okay, das ist abgehakt. So, ne? Es ist fürs Unternehmertum nicht jeder gemacht. Das muss man schon auch sagen. Aber es kommt jetzt auch ein bisschen negativ rum, aber das sind halt auch so Seiten, die so dazugehören. Und ich glaube, das Entdecken auf der Reise dann halt auch, und es ist auch vollkommen in Ordnung, das zu entdecken, auf der Reise in die Selbstständigkeit, vielleicht in die volle Selbstständigkeit, auch viele mit Labels, die dann sagen so, okay, nee, das ist jetzt nicht so meine Welt. Und dann ist es aber auch okay. Ne? Also das gehört dazu. Ein Punkt, den ich noch, und das führt da, glaube ich, so auch ein bisschen mit rein, ist das Thema Selbstverantwortung. Ich finde, dass alle individuellen Labels, die auch langfristig bestehen bleiben, wenn sie durchhalten und den Rest mitbringen, dass die immer ein hohes Maß an Selbstverantwortung haben. Denen geht voll ab dieses Gejammer. Mhm, ne?
Genau.
Diese, oh, die blöden Gesetze. Oh, jetzt ist das wieder. Oh, Etsy ist kacke. Oh, das ist kacke. Oh, die Gesetzgeber. Mhm. Ja, ich hatte ja letztens ein tolles YouTube-Interview, wo, ich habe die Kommentare ehrlich gesagt alle gelöscht, wo unter dem YouTube-Video so viel rumgejammert wurde über die blöden Gesetzgeber, dass die keine Ahnung haben. Ja, das mag vielleicht so sein, da verschwende ich eine halbe Sekunde Gedanken dran, aber dann, das bringt mich ja nicht weiter.
Ja.
solche Gedanken bringen mich doch nicht weiter. Ich muss doch Lösungen finden.
Voll, voll. Einfach dieses, auch dieses Proaktivsein, dieses beim ersten, wir haben uns schon so ein bisschen überlegt, okay, was könnte heute so das Thema sein, irgendwie so der beim ersten Fail den Kopf in den Sand stecken. Und eben perfektes Beispiel ist eben dieses Gesetze, Rahmenbedingungen, die du gerade nicht ändern kannst. Egal, ob das jetzt ein Gesetz ist, was du halt nun mal einfach einhalten musst. Punkt, aus, Ende. Oder auch einfach mal ein DHL, Hermes, wie auch immer du verschickst, was die Pakete zum fünften Mal irgendwie nicht ankommt. Ja, das ist beschissen. Aber ja, wir brauchen da jetzt eine Lösung. müssen wir hier ein bisschen zensieren im Podcast. Das schaffen, glaube ich, unsere Zuhörer, oder? Schaffen die
das? Das hören keine Kinder zu, bestimmt.
Vielleicht sollten wir das im Intro sagen. Bitte die Podcast alleine hören. Keine Kinder zuhören lassen, nur Kinder ab 12.
Explizit, ja. Kinder ab, ja. genau, was man selbst nicht beeinflussen kann, ja.
Genau, es bringt einfach nichts. Und ja, natürlich rege ich mich auch einfach mal auf über Sachen, die ich nicht beeinflussen kann. Und dann rege ich mich da, wie du sagst, eine halbe Sekunde drüber auf, vielleicht auch mal 10 Sekunden. Und vielleicht muss ich da auch mal eine 5 Minuten Sprachnachricht schreiben an eine Freundin und dann muss ich mich da auskotzen. So, und dann heißt Ärmel hoch und los geht's.
Ja.
Und das finde ich halt auch so beeindruckend. Auch ich sehe das schon auch immer in meinen Kursen und ich wette fast, dass das bei dir genauso ist. Es gibt halt die, die sagen so, ich habe mir jetzt diesen Kurs gekauft, ich lehne mich da jetzt zurück und jetzt sind die Kursbetreiber, sind wir Kursbetreiber, Kurshoster, wie auch immer, dafür verantwortlich, dass dieses Wissen in mein Gehirn fließt und auch im Shop am besten auch noch umgesetzt wird. Mhm. Und dann gibt's aber auch die, die sagen, okay, Hohlschuld, wo kann ich das finden? Und uns vielleicht auch gar nicht so als Google benutzen. Also so, das finde ich da auch immer so spannend. Wer stellt welche Fragen? Und natürlich, wir sind dafür da, dass man uns Fragen stellt. Und jeder darf mir alle Fragen stellen, die er möchte. Aber trotzdem erkennt man da einfach so ein bisschen diese Grundeinstellung der Person, okay, was für Fragen sind hier wirklich? Sind wir hier wirklich an einem Punkt, wo wir strategisch arbeiten? Kommen wir überhaupt dazu, strategisch zu arbeiten? Oder werden eben an so Kleinigkeiten sich aufgehängt? So, ah nee, oh, jetzt ist die Überschrift nicht in der Mitte, sondern 2 Millimeter weiter rechts. Oder auch ich bin einfach eine Person, ich mache oft schneller, als ich denke. Und ich glaube, dass das schon auch eine Eigenschaft ist, die manchmal ein bisschen anstrengend sein kann und mir mit Sicherheit auch schon die ein oder andere Situation gebracht hat, wo ich sage, da hätte ich vielleicht erst mal drüber nachdenken können. Aber es führt halt auch einfach dazu, dass ich mache. Und ich würde sagen, du bist ja auch so einfach so eine Macherin. Wir machen einfach. Und ja, das ist manchmal ein Fail. Und ja, ich habe in einer Instagram-Story Rechtschreibfehler drin. Und ja, vielleicht formuliere ich irgendwas mal nicht perfekt, aber ich überlege mir halt auch nicht vor jeder Instagram-Story 100 Stunden, wie das formuliert ist, weil dann mache ich sie gar nicht.
Das ist auf jeden Fall einer meiner Grundsätze, dann ist better than perfect, ja, und wie du schon sagst, dann sind Schreibfehler drin und dann ist es vielleicht nicht korrekt formatiert und dann ist nicht irgendwie durchgängig immer die gleiche Schrift, aber da denke ich mir immer, hey, es geht um die Inhalte und nicht um die und das kann man dann immer nachziehen, ja, das kann man immer nachziehen und danach schön machen und dann ist better than perfect ist jetzt ja so neumodern, dazu zahlt auch ein dieser uralte Spruch, wo gehobelt wird, fallen Späne und genauso sehe ich das auch, aber man kommt halt dann in die Umsetzung und ich sehe auch wieder zurück zu den, wer es langfristig bleibt langfristig bestehen und schafft es sich ein nachhaltiges Business aufzubauen, das sind auch die machen und wenn du keine Fehler machst, lernst du nichts und kannst dich auch nicht weiterentwickeln und kannst nichts wachsen und ich sehe eher das Problem, dass ganz viele sich, vor allem Frauen, finde ich, vor allem Frauen, sich im Perfektionismus verlieren und dann überhaupt nicht in Umsetzung kommen, weil alles muss immer perfekt sein.
Absolut. Ich stimme dir, ich will das jetzt mit Ausrufezeichen versehen und unterstreichen. Dieses, und ich mag das eigentlich gar nicht so, dieses, du bist eine Frau und du bist das. Oder du bist ein Mann und du bist das. Aber das ist tatsächlich schon was man tendenziell, auch das ist natürlich nicht immer so, aber tendenziell einfach bei Frauen sieht, dass man vielleicht auch nicht dieses Trauen, lieber kleinere Brötchen backen und wieso ich? Und da gibt es doch noch die anderen. Und ja, das ist, geht raus.
Ich finde das eigentlich auch einen schönen Abschluss. Ja. Das ist gar nicht wie, ach, wir gucken mal, 34 Minuten. Ich finde das auch einen schönen Abschluss. Ich habe es vorhin schon kurz angeschnitten, dass es mein Herzensthema auch ist mit Kassenklingeln. Natürlich unterstütze ich Männer und Frauen, gar keine Frage, aber wirklich mehr Frauen ins Business zu bringen. Ich finde das so jammerschade, wenn ich eben auf so einer Vacation bin. Diesmal waren es viele Frauen, da waren es 4 Frauen unter 16 Leuten oder so, aber 2 waren mit ihrem Ehepartner da, also die haben zusammen das Business. Normalerweise bin ich immer so alleine unter 10. Ja. Und das finde ich so, so, so schade. Und ich kann jetzt mein Fail des letzten Jahres erzählen. Das ist kein Fail, aber es war auch eine Erfahrung. Ich habe versucht, mein Label, das ich jetzt beende, weil ich mich voll auf Kassenklingeln konzentrieren möchte, abzugeben und habe mir auf die Fahne geschrieben, ich möchte es einer Frau übergeben. Und ich hatte tatsächlich auch mehrere Gespräche. Alle 3 engere Frauen, die das Know-how in handwerklich und E-Commerce-mäßig mitgebracht hätten, haben sich am Ende nicht getraut. Und es wäre aber ein sicheres Ding gewesen, weil der Preis dafür war am Ende dann lächerlich. Ja, das war ein Bruchteil eines Jahresumsatzes. Und das hat mich wirklich betroffen gemacht, weil ich mir denke, was ist denn mit euch los? Und auch so, aber auch beeinflusst von Ehepartnern oder auch von Familie und so, ne? Du kannst, und was machen Ehepartner und Familie? Die sind angestellt, die arbeiten seit 20 Jahren als Beamter oder so. Ich denke, das ist aber nicht die Person, die dich berät. Ja, die hat eigene Interessen, die sie da vertritt und so. Und ich finde das so, so, so schade und zusammen gleichzeitig auch noch mit der Entwicklung so in der Welt denke ich mir, wo soll denn das hinführen?
Oh, du hast ganz voll. Ich bin schon so, in Gänsehaut. Es ist ja genau meine Vision, diese Unabhängigkeit der Frauen in jeglicher Hinsicht, sowohl dieser finanzielle Aspekt, aber auch einfach dieser menschliche Aspekt. Ich bin absolut dafür, größere Entscheidungen auch mal mit einem Ehepartner abzustimmen. Na klar. Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, das muss mir mein Ehemann erlauben, also ich kann das irgendwie gar nicht aussprechen, weil ich das gar nicht glauben kann, aber du glaubst nicht, wie oft ich das höre. Das hat mir mein Ehemann nicht erlaubt. Mhm. Also ich glaube, wir müssen hier, vielleicht haben wir dann nochmal Platz für eine weitere Podcast-Folge, aber vielleicht ist das wirklich auch einfach dieses, Leute, seid unabhängig. Mhm. Seid unabhängig, das ist so irgendwie ja schon fast unfassbar, dass man das in der heutigen Zeit noch sagen muss, oder? Mhm.
Voll.
Aber halt Realität.
Ja. Ja, vielleicht sollten wir dazu einen extra Podcast machen. Ein extra Podcast.
Ein extra
Unternehmerinnen.
Genau, ein Unabhängigkeits-Podcast. Ich sollte mir das wirklich mal machen.
Oh. Ja? Ja. Wir haben ja sonst nichts zu tun.
Wir haben sonst nichts zu tun, genau. Fokus haben wir übrigens auch aufgeschrieben, dass das auch ein Punkt ist. Merkt man ja auch gerade, dass wir gerade sehr fokussiert sind und da
ja, aber ich finde, das bleibt aber noch beim Thema, weil das ja auch so, die Unternehmen, die eben stabil bleiben, ne, und von Frauen geführt sind, die gehen ihren eigenen Weg, also die lassen sich von sowas nicht abhalten. Ne?
Sie lassen sich von sowas nicht abhalten. Und nochmal, man darf sich mit dem Mann abstimmen. Es wurde mir darum nämlich mal unterstellt. Ich stimme mich mit meinem Mann auch ab. Wir sind eine Familie. Natürlich stimme ich mich mit meinem Mann ab. Aber ich stimme mich mit ihm ab. Und er erlaubt mir das nicht oder verbietet mir etwas. Das finde ich so wichtig.
Nee, da geht es um andere Sachen. Also genau, es ist leicht zu verwechseln. Da geht es um eine Diskussion auf Augenhöhe und was hat das für einen Einfluss auf unser Leben. Aber am Ende treffe ich die Entscheidung, dass man wieder dann doch alleine. Ich so, nehme ich diesen Rat oder die Diskussion ab? Habe ich da Erkenntnisse, die auf meine Entscheidung Einfluss haben oder nicht? Ja. Und nicht, ich frage meinen Mann, darf ich das? Nee, darfst du nicht.
Ja, aber ich will. Nee. Ja. Boah. Ja. Kriecher Pull. Also ich finde die Idee von dem Podcast ziemlich gut, gell? Also, wenn ihr Bock habt, dass wir einen weiteren Podcast machen, schreibt uns.
Ja, ich finde es sowieso schön, Kommentare zu hören, wie ihr diese Folge fandet, ob wir das öfters machen sollen, ob ihr öfters Mäuschen spielen wollt in solchen Diskussionen, die wir regelmäßig führen.
In der Regel über Sprachnachricht, gell?
Meistens über Sprachnachricht. Ramona ist, darf ich jetzt mal ausplaudern, schickt mir aber nicht mehr Sprachnachrichten von 9 Minuten.
Ich denke, das kann ich nicht. Das ist wenig, auch das muss ich leider sagen. Es gibt Sprachnachrichten, die gehen 25 Minuten von mir.
Ist nicht dein Ernst. Ist
dein kompletter Ernst.
Die schicke mir nicht, bitte, die höre ich nicht an.
Ich kann keinen Weg laufen, ohne Sprachnachrichten aufzunehmen. Also jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit laufe und zurück, oder mittags, dann, wenn ich zurücklaufe, nehme ich immer Sprachnachrichten auf.
Ja, ist ja auch eine clever genutzte Zeit.
Ja, eben.
Eigentlich.
Effizient. So,
aber nicht 25 Minuten im Moment.
Man kann aber meine Sprachnachrichten auch immer in doppelter Geschwindigkeit anhören.
Das stimmt, mache ich auch sehr häufig.
Ja, genau. Auch das ist Effizienz. So, ich würde sagen, wir haben richtig, richtig viel Input hier reingehauen. Vielleicht auch Input, der zum Nachdenken anregt, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Du hast es gerade schon gesagt, wir würden uns mega über Kommentare und Feedback freuen. Erzählt mal, ob wir sowas öfter machen sollen.
Ja, ich muss noch ein Foto machen.
Machst du das in der Podcast-Folge?
Wir machen eh ein extra Outro, können es dann noch rausschneiden. Ja, okay. Ich vergesse es nämlich immer, wenn ich Gäste habe, dass ich dann ein Foto mache für Instagram. Ja. Okay. Wir bedanken uns fürs Zuhören und
wünschen euch. Schneidest du das jetzt raus oder nicht? Also ich fände es
ziemlich. Weiß ich noch nicht, vielleicht schneide ich auch dazwischen raus. Mann, du hast mal die Karte.
Okay, jetzt bin ich still.
Was sagen wir denn jetzt? Wir müssen es doch jetzt rausschneiden, das sage ich meiner.
Nein.
Was?
Wir schneiden es nicht raus.
Ach so, wir schneiden es nicht aus. Okay, ich bedanke mich fürs Zuhören.
Ich bedanke mich, Ramona,
für den schönen Kaffeeklatsch. Tschüss.